Okay, also legen wir los. Ich möchte ein bisschen was über Tipps und Tricks rund um die SSH erzählen. Ich möchte nicht erzählen, was die SSH selber ist oder wie man sie grundlegend verwendet, sondern einfach so das Ganze drumherum, weil viele benutzen sie einfach und wissen aber trotzdem nicht, was man noch alles anderes damit anstellen kann, außer sich auf einem anderen Rechner einloggen. Und ja, eben nicht Grundlagen, ich möchte das drumherum zeigen. Ich möchte insbesondere die Möglichkeiten aufzeigen. Ich möchte nicht allzu tief in die Details gehen. Das heißt, Ideen geben, was man alles mitmachen kann. Hinweise geben, wo man weitere Informationen findet. Und alles, was ich hier zeige, sollte eigentlich ab OpenSSH 4.3 funktionieren. Getestet habe ich es jetzt nur mit der 5.1er, die zum Beispiel in Debian Lenny dabei ist. Aber es sollte eigentlich auch alles mit älteren Versionen gehen. Und die Features, die ich vorstellen möchte, funktionieren größtenteils mit der OpenSSH, vielleicht auch mit anderen Implementationen, aber sicher nicht mit allen. Und ja, insofern, aber die OpenSSH ist eigentlich bei fast jeder Linux-Distribution dabei, auch fast jedem BSD mit dabei. Insofern sollten eigentlich alle die Sachen, die ich vorstellen möchte, funktionieren bei euch. Ja. Was will ich erzählen? Die Bordmittel der OpenSSH. Was kann man alles mit der OpenSSH machen, so wie sie mitkommt? Dann Tunneln. Tunneln ist nicht böse, sondern wichtig. Tunneln muss nicht heißen, dass man sich irgendwo durch eine fremde Firewall durchbohrt, sondern heißt zum Beispiel einfach, dass man seine IMAP-Verbindung gegen Mitleser schützt zum Beispiel. Ich bin drin und jetzt, was man mit der SSH alles anstellen kann, obwohl man schon woanders eingeloggt ist. Dann nette Tools drumherum, Programme, die mit SSH recht gut zusammen funktionieren, dafür designt sind, damit zusammen zu funktionieren. Dann möchte ich zeigen, dass eine SSH nicht nur Unix-Sache ist. Das gibt es nicht nur auf Linux und BSD, das gibt es auch auf Handys. Das gibt es auch auf der PSP, also PlayStation Portable von Sony, auf irgendwelchen Videorekordern. Hier im Vortrag kann ich nur das Handy, was anderes habe ich nicht dabei, aber ja. Dann Verbindungen im Vornhinein kastrieren. Manchmal möchte man den Leuten nicht den kompletten Zugriff auf den Server geben, aber man möchte ihnen irgendwie eine Möglichkeit geben, ein Programm auf dem Server zu starten. Wie man das macht. Abschließend noch Links zu den Sachen, die ich erzählt habe. Den einen Link, den findet ihr hier schon ganz unten. Das habe ich beim Vortrag gestern gelernt. Man sollte überall auf die Folien die URL zum Vortrag dazu tun. Ich hoffe, man kann es von ganz hinten lesen. Das Weiß auf Blau ist nicht so optimal, aber zumindest die Domain und den Verzeichnisnamen kann man lesen. Die Schrägstriche, glaube ich, nicht ganz so. Der Link kommt auch nochmal in größer und besser lesbar bei den Links im Abschluss. Ja, dann werde ich mal loslegen. Bordmittel. Ich weiß nicht, wie viele schon mal mit einem SSH-Schlüssel gearbeitet haben. Die einfachste Methode, SSH zu verwenden, ist SSH, Username @ Rechnername. Und dann wird man nach einem Passwort gefragt. Wenn man das sehr, sehr häufig macht oder viele kleine Dateien hin und her kopieren möchte mit der SSH, wird das nervig, jedes Mal das Passwort einzugeben. Deswegen gibt es SSH-Schlüssel. SSH-Schlüssel, das ist eine Public-Key-Kryptographie. Das heißt, man hat zwei Schlüssel, einen privaten, den man tunlichst nicht herausgeben sollte, und einen öffentlichen Schlüssel, den man jedem geben kann. Und wenn der dann auf seinen Server mit der SSH drauflegt an der richtigen Stelle, kann man sich mit dem privaten Schlüssel, derjenige, der den privaten Schlüssel hat, einloggen. Das heißt, eben, es gibt zwei Schlüssel, einen privaten, der bei sich auf dem Rechner, von dem aus man einloggt, liegt, und einen öffentlichen, der auf dem Rechner liegt, auf dem man sich einloggen möchte. Die Schlüssel generiert man mit dem Zusatzprogramm SSH Keygen, das ist bei der SSH mit dabei. Die Keys kann man schützen mit einer Passphrase. Das heißt, der Key wird verschlüsselt auf die Platte geschrieben und kann nur entschlüsselt werden, wenn man die richtige Passphrase eingibt, oder Mantra wird oft im Deutschen gern gesagt. Man sollte es tunlichst vermeiden, Keys ohne Schlüssel zu machen und die dann für irgendwas Wichtiges, Schlüssel ohne Passphrase zu machen und die dann für was Wichtiges verwenden. Bei uns ist es schon passiert, dass diese SSH-Keys auf einem Laptop drauf waren und ohne Passphrase. Der wurde geklaut und ein paar Tage später hatten wir Logins aus Kanada. Bei 3 Benutzern, die nie in Kanada waren. Und insofern, nur Ausnahmen wären zum Beispiel was, wenn man diese Keys irgendwie automatisiert brauchen möchte. Zum Beispiel, um
irgendetwas automatisiert hochzuladen, aber dann, wenn möglich, nur auf einen Account, der sonst nichts machen kann. Ja. Wenn man sich so einen Schlüssel generiert hat, das nächste, was man machen will, ist den Schlüssel irgendeinem Public Key, den öffentlichen Schlüssel, irgendwo auf einen anderen Rechner deponieren, dass man sich dort in Zukunft mit dem privaten Schlüssel einloggen kann. Das kann man von Hand machen. Wenn man will, kann man der Key wird, wenn er generiert wird, abgespeichert in dem Unterverzeichnis .ssh im Home-Verzeichnis. Und dort gibt es dann id-Algorithmusname, also RSA, DSA, .pub für Public Key, für öffentlicher Key. Und wenn man den in diese Datei .ssh/authorized-keys auf dem Rechner, auf dem man sich einloggen möchte, kopiert, dann kann man sich einloggen. Aber das Ganze, die Handarbeit kann man sich sparen. Es gibt SSH-Copy-ID. Man gibt als Parameter Username @ Rechnername ein und schon macht die SSH dieses Herüberkopieren des Public Keys ganz automatisch. Und beim nächsten Mal einloggen kann man sich dann direkt mit dem Schlüssel einloggen. Dann die nächste Sache. Man will auch diese Passphrase für den Schlüssel nicht jedes Mal, wenn man den Schlüssel verwendet, eingeben. Man will ihn aber auch nicht unverschlüsselt auf der Platte haben. Dafür gibt es den SSH-Agent. Der SSH-Agent sorgt dafür, der lädt den Schlüssel bei Bedarf rein von der Platte, fragt dann nach dem Passwort und merkt ihn sich im Speicher. Und jede weitere SSH, die man aufruft, schaut erst, gibt es einen SSH-Agent? Falls ja, kontaktiert sie den und sagt ihm, gib mir mal den Schlüssel, ich brauche den jetzt. Und der SSH-Agent hat diesen Schlüssel unverschlüsselt im Speicher und gibt ihn eben an eine SSH des gleichen Benutzers weiter. Das Eval vorne dran braucht man, weil SSH-Agent, wenn er aufgerufen wird, gibt ein Shell-Skript zurück, das dann eben ausgeführt werden soll. Das setzt die passenden Umgebungsvariablen, dass die SSH nachher weiß, wie sie den SSH-Agent kontaktieren kann. Und wer GNOME verwendet, ich weiß nicht, wie es bei KDE ist, aber bei GNOME gibt es den Keyring und der fungiert ähnlich wie ein SSH-Agent und kann auch mit SSH-Keys umgehen. Das heißt, wenn man GNOME verwendet, dann fragt ein eventuell GNOME nach dem SSH-Key und merkt sich das und man braucht den SSH-Agent gar nicht. Und bei manchen Linux-Distributionen kann man einfach auch über eine Einstellung im X-Server sagen, starte SSH-Agent für jeden Benutzer automatisch, dann braucht man nicht selber starten. Also bei Debian ist das zum Beispiel möglich. Ich weiß nicht, wie es bei anderen aussieht. So, der SSH-Agent lädt die Keys, aber die Schlüssel nicht von selber. So, man muss ihm sagen, man kann ihm sagen, lad sie jetzt, dann zum Beispiel am Anfang von einer X-Session, dann sind sie im Speicher, das macht man mit SSH-Add. Wenn man SSH-Add einfach angibt, sagt er entweder, ich finde keinen SSH-Agent oder fragt nach dem Passwort, um eben den Schlüssel zu laden. Und mit SSH-Add-L kann man sich nachher anzeigen lassen, welche Schlüssel der SSH-Agent denn gerade schon im Speicher hat. Wenn man zum Beispiel mehrere Schlüssel hat, die man verwalten möchte. Was ich zum Beispiel ganz gern mache, ich habe einen privaten SSH-Key, mit dem ich auf all meine privaten Rechner draufkomme und auf meinen Arbeitsplatzrechner. Aber mit dem komme ich nicht auf die Server an der ETH. Und der Key für die Server liegt bei mir auf der Workstation an der ETH. Der liegt nicht bei mir zu Hause. Und wenn ich den Key trotzdem von zu Hause aus irgendwie benutzen möchte, kann ich ihn trotzdem laden. Und zwar, ich gehe auf einen anderen Rechner, dort wo der Key liegt. Das -T hier bedeutet, ich möchte sicherheitshalber ein Terminal haben. Das braucht man im Prinzip dann, wenn man einen anderen Befehl per SSH ausführt und der nicht nur nach Standard-Out Ausgabe gibt und sich dann beendet, sondern eventuell interaktiv ist. Und das -A heißt, dass der SSH-Agent weitergeleitet werden soll. Das heißt, auf dem anderen Rechner wird auch ein SSH-Agent gestartet. Und dort ruft man dann das SSH-Add auf, das sucht den lokalen Standard-Key, lädt ihn in den lokalen SSH-Agent und der schickt ihn dann weiter an den SSH-Agent auf dem anderen Rechner und der schickt ihn dann weiter an meinen SSH-Agent an dem Rechner, wo ich sitze. Und wenn ich nachdem ich das Passphrase eingegeben habe, beendet sich die Verbindung wieder, weil SSH-Add zu Ende ist und ich habe in meinem lokalen SSH-Agent den Schlüssel, der auf dem anderen Rechner liegt, gespeichert und kann den so nutzen, ohne ihn je wirklich bei mir auf der Platte gehabt zu haben. Ja, Und mit den Sachen, die jetzt auf dieser Folie stehen, kann man wunderschön effizient SSH nutzen, auch wenn man sie sehr, sehr häufig braucht. Man muss die Passphrase einmal am Anfang eingeben. Was man macht, wenn man kurz mal den Rechner verlässt, man sollte auf jeden Fall den Bildschirm abschließen, aber es gibt noch andere Methoden. Man kann ihn nämlich den SSH Agent abschließen, unabhängig von allem anderen. Zum Beispiel, wenn man mal gerade dem Kollegen eine Shell geben möchte, aber dem Kollegen vielleicht doch nicht ganz traut, dass er nicht den Schlüssel missbraucht, der da Rootrechte auf dem Server gibt. Mit minus X kann man den abschließen, er fragt dann nach einem Passwort, dann gibt man irgendein Passwort ein. Und wenn man wieder aufschließen möchte, gibt man minus groß X ein und fragt dann nach dem gleichen Passwort. Und wenn das nicht das gleiche Passwort ist, gibt er die Keys nicht mehr her. Man muss entweder einen neuen SSH-Agent starten, oder eben wieder ohne Leben. Andere Sache, ich hatte es vorhin schon gezeigt, minus groß A, Forward Agent, das sorgt eben dafür, dass auf dem nächsten Rechner, auf den man sich einloggt per SSH, ebenfalls ein Agent gestartet wird. Das sollte allerdings nur ein Agent sein, ein Rechner sein, dem man vertraut, denn jeder, der Zugriff auf den lokalen Socket dort hat, also zum Beispiel Root auf dem Rechner dort, auf dem man sich gerade eingeloggt hat, könnte daran kommen. Das heißt, es ist per Default ausgeschaltet. Deswegen muss man es angeben oder man kann es auch in der Konfigurationsdatei für die SSH angeben, wenn man das doch dauerhaft möchte, weil man weiß, man loggt sich hauptsächlich auf Rechner ein, wo man dem Admin vertraut oder selber Admin ist. Und eben das Gegenteil, auch hier wieder Groß-Kleinbuchstaben. Wenn man ihn nicht weiterleiten möchte, weil man es als Default eingestellt hat, klein a. Ist das ungefähr klar geworden, was ein SSH-Agent macht und wie man mit den Keys umgeht? Oder gibt es noch Fragen dazu? Sonst würde ich weitermachen mit der nächsten Folie. Ja. Bitte? Weiß ich aus dem Stegreif nicht. Ich vermute mal, dass SSH-Agent es nicht zulässt, dass er ausgeswappt wird. Aber ich bin mir nicht sicher. Muss ich passen. Also die Technik, ja? Also zumindest, wenn ich von einem anderen Rechner den SSH-Key lade, dann beendet sich ja der Agent auf dem anderen wieder. Also ich... Ach so. Ja. Ja, eben die Frage war hier halt, die gerade kam... Ja, ja. Also ich weiß, dass es diese Möglichkeiten unter Linux gibt. Ich weiß, dass GPG-Agent, das gleiche für GNU-PG, das macht. Aber ich weiß nicht, wie es beim SSH-Agent ist. Ich vermute, er kann das. Aber ich kann es nicht versprechen. Ich würde es einfach erwarten. Aber gut, okay. Die Frage damit zumindest mal die Antwort in die richtige Richtung gegangen, wenn auch ich sie nicht beantworten konnte. Okay. Dann, man kann mit SSH Dateien übertragen. SCP für Secure Copy. Man übergibt als Parameter zum Beispiel eine Datei. Hinten ein Benutzername, @Rechnername, Doppelpunkt Verzeichnis. Das ist relativ zum Home-Verzeichnis. Also es wäre dann irgendwie so, wenn mein Home auf /home/abe liegt, dann wäre das /home/abe/Verzeichnis. Zeile drunter sieht man die Ausgabe, die SCP macht. Es zeigt so einen schönen Fortschrittsbalken an, wie viel Bytes übertragen wurde, wie schnell. Und die 00 hinten, das wäre die überbleibende Zeit. Die ist natürlich danach am Ende. SCP, das funktioniert ähnlich wie CP oder wer es noch von früher kennt auf den SANs. Das Ganze gab es RCP, das Ganze war sehr ähnlich, aber ohne Verschlüsselung. Weder bei Passwortübertragung noch bei Datenübertragung. Und SCP hat von den Kommandozeilen nahezu die gleichen, weil es ist halt Drop-in-Replacement, also einfach austauschen und nicht mehr drüber nachdenken. Man weiß, es ist jetzt verschlüsselt gedacht. Und dann gibt's noch SFTP. Das funktioniert eher wie FTP, wer noch einen FTP-Kommandozeilen-Client kennt. Auch dort bei FTP das Problem, Passwort und Daten werden unverschlüsselt übertragen. Das möchte man heutzutage einfach nicht mehr, erst recht, wenn es aus dem lokalen Netzwerk herausgeht. Und es funktioniert genauso wie FTP. Man kann damit ein LS aufrufen auf dem anderen Rechner, sieht dann, welche Dateien dort sind. Man kann eine Datei herunterladen mit GET. Die Ausgabe ist dann hier wieder ähnlich wie beim SCP. Man kann mit LLS für Local List, Local LS, anzeigen, welche Dateien lokal da sind, bei mir auf der Platte, damit ich weiß, was ich hochladen kann. Und mit Put kann man dann Dateien hochladen auf den anderen Rechner. Und mit Quit geht man wieder raus. Es funktioniert auch hier wieder transparent zum FTP. Also man kann es einfach in vielen Fällen 1:1 austauschen, wenn man zum Beispiel ein Skript hat, das sich irgendwo einloggt. Auch die beiden gehen natürlich mit den SSH-Keys und dem SSH-Agent zusammen. Das heißt, man braucht kein Passwort eingeben, wenn man den Key geladen hat. Und ja, ich hatte es vorhin schon kurz erwähnt. Es gibt eine Konfigurationsdatei, liegt auch im .ssh-Verzeichnis, heißt config. Sie wird per Default nicht angelegt, also wenn man sie nutzen will, muss man sie anlegen. Und ich habe jetzt mal einfach ein Beispiel, sieht ähnlich aus wie bei mir. Bei mir ist ein bisschen mehr drin, aber im Großen und Ganzen, da ich hauptsächlich auf Rechnern arbeite, wo ich selber Administrator bin, habe ich ein paar Sachen gesetzt, die für mich hilfreich sind. Host Stern heißt, alles, was in diesem Block kommt, gilt für alle Rechner, wo ich mich verbinde. Ich will X-Anwendungen tunneln können, komme ich nachher noch dazu. Hash Known Hosts, No, neuere SSH-Versionen, also Known Hosts ist die Datei, in der drin steht, wie die Host Keys der Rechner sind, mit der Rechner schon mal verbunden war. Und neuere SSH-Versionen aus Gründen der Privatsphäre schreiben nicht mehr den Rechnernamen, zu dem ich verbunden habe, hinein, sondern nur einen Hashwert. Das heißt, wenn man einen Hashwert hat, kann man nicht darauf schließen, zu welchem Rechner hat der verbunden, wenn das Konto eingebrochen wird. Da ich aber recht häufig dort von Hand drin rum editieren muss, ist es recht nervig, wenn ich den passenden Rechner nicht sofort finde. Und deswegen habe ich es für mich abgeschalten. Es ist einfach eine Frage, wie viel Privatsphäre man an der Stelle haben möchte. Und die dritte Zeile hier ist sehr praktisch, und zwar, ich habe das gleiche Home-Verzeichnis auf der Arbeit auf 200 Rechnern. Und jeder dieser Rechner hat natürlich einen anderen SSH-Host-Key, also der Key, der eindeutig pro Rechner ist und der überprüft wird, wenn ich mich zu dem Rechner verbinde. Und das Problem ist, wenn ich da auf jeden dieser Rechner SSH Localhost mal mache, aus welchen Gründen immer, zum Beispiel wenn ich root werden möchte, dann meckert der. Das ist nicht der Key von Localhost, das war ein anderer beim letzten Mal, da bin ich mir ganz sicher. Das ist natürlich klar, weil Localhost zeigt immer auf den lokalen Rechner und das ist jedes Mal ein anderer. Also will ich da einfach, dass er nicht nachfragt. Eben, und der Fall ist so häufig, es gibt eine eigene Option dafür. Dann gibt es den Fall mit den recht langen Hostnamen. Ich habe die Domain noone.org, ich liebe Wortspiele, aber ich mag nicht viel tippen. Und wenn ich jedes Mal auf meinen Server symlink to noone.org gehen möchte, dann will ich nicht immer den ganzen Hostnamen tippen, sondern ich tippe einfach nur kurz sym. Und zwar, wenn das hier sagt der SSH, wenn ich eine SSH machen möchte auf den Rechner sym, dann ist das der richtige Hostname und dem Rechner vertraue ich komplett, da bin ich selber Admin, also den Agent bitte forwarden. Umgekehrt kann man, umgekehrt nicht, aber SourceForge, weiß nicht, kennen vielleicht viele, wenn man dort ein Projekt hat, kann man auch Shell-Zugriff bekommen per SSH. Dort habe ich nicht meinen üblichen Benutzername, sondern einen anderen und den will ich aber auch nicht jedes Mal tippen müssen und wenn ich jetzt einfach SSH SF tippe, dann weiß er, aha, ich muss dort vorne den Usernamen X daran nehmen und der Rechner heißt Shell SourceForge.net. Brauche ich auch nur noch zwei Buchstaben statt einer Größenordnung 20 angeben. Und dann haben wir nochmal so einen Fall, Avaya. Avaya ist der Hersteller von WLAN-Karten unter anderem und ich habe so eine portable WLAN-Karte, PCMCIA, die kann ich in viele Rechner reinstopfen. Und bei mir zu Hause, diese WLAN-Karte kriegt immer die gleiche IP-Adresse, egal in welchem Rechner sie drin ist. Ist natürlich blöd mit SSH, die meckert jedes Mal, wenn es in einem anderen Rechner drin steckt, ich auf den Rechner verbinden will, mach SSH Avaya. Ja, du, der Host-Key ist wieder ein anderer. Also sage ich hier, komm, Merk dir dafür den Host-Key nicht. Nimm als Known-Host-File Dev0. Das geht ins Nirvana. Und check auch nicht. Weil ich weiß eh, dass der Host-Key jedes Mal ein anderer ist, wenn ich drauf verbinde. Sind aber einfach Sachen, also die erleichtern das Leben, aber man sollte sich bewusst sein, dass man dadurch, ja. Ich glaube nicht, aber ich bin mir nicht 100% sicher. Das ist so, wie es in der Doku steht. Oh, dann ist es nicht, dann ist es egal, weil das ist Cut and Paste aus meiner eigenen Host-Config. Damit wissen wir es. Es ist egal, ob Groß- und Kleinschreibung. Hast recht. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Gut. Und also in der Config-Datei kann man sehr, sehr viele Sachen einstellen. Betrifft eben alles ausgehende SSH-Verbindungen für den jeweiligen User. Die Manpage dazu ist ssh-config. Also wer dann näher nachlesen möchte, was man auch alles machen kann, was die Sachen im Detail bedeuten. Tunneln. Ganz wichtig, Sven Gukes hat mich nochmal darauf hingewiesen, ich soll es ja erwähnen, Tunneln ist nicht böse, sondern wichtig. Sie sind der eigenen Sicherheit und der Privatsphäre. Was will ich zum Thema Tunneln zeigen? Ich will ein paar Anwendungen vorstellen, die SSH direkt selber aufrufen. Die wissen, wie man mit SSH umgeht. Ich will zeigen, wie man X-Anwendungen tunnelt, also zum Beispiel jetzt irgendwo, man sitzt auf dem einen Rechner, man weiß, man hat dieses eine Bookmark in dem Firefox auf dem anderen Linux-Rechner und dann macht man SSH dorthin, ruft dort den Firefox auf. Man kann einzelne Verbindungen tunneln, das heißt, ich habe zu Hause irgendwo einen Rechner stehen, ein Kollege zum Beispiel hat einen Videorekorder, den er über das Web programmieren kann, aber nur, wenn er zu Hause ist. Man kann halt per SSH nach Hause gehen und sich zum Beispiel dort auf einen Videorekorder zugreifen, auch wenn er gerade irgendwo mit mir im Lokal sitzt und quatscht. Man kann SSH als SOX-Proxy verwenden. Ein SOX-Proxy ist ein sehr universeller Proxy, der beliebige TCP-Verbindungen weiterleiten kann. Oder ja, Proxyen, ich weiß nicht, ob es ein schönes deutsches Wort für gibt. Die meisten Webbrowser können das, viele E-Mail-Programme, IRC-Programme und es gibt auch Programme, die jedes beliebige Programm darüber tunneln können. Und dann gibt es noch das, ja, der letztjährige Vortragende zum Thema SSH hat so schön VPN für Arme gesagt. Man kann mit SSH seit eben Version 4.3 auch ein VPN aufbauen, aber es gibt, sagen wir mal, wenig Infrastruktur, man muss immer noch recht viel selber machen. Deswegen will ich es einfach bloß kurz erwähnen und nicht weiter drauf eingehen. So, Anwendungen, die SSH nutzen. Viele dieser Anwendungen haben früher RSH benutzt. Das ist die Remote Shell, die ist komplett unverschlüsselt. Das Passwort geht unverschlüsselt drüber, wenn eins gefragt wird und die Daten auch. Aber es war früher einfach so der Standard, wenn man irgendwo auf einem anderen Rechner ein Programm aufrufen wollte, weil mit Telnet konnte man sich nur einloggen, mit der Remote Shell konnte man woanders Programme aufrufen, direkt ohne Kommandozeile dazwischen. Und heutzutage ist RSH häufig ein symbolischer Link auf die SSH, wenn keine RSH installiert ist. Zum Beispiel auf Debian ist es der Standard. Was auch schon manche Leute irritiert hat, wieso komme ich jetzt per RSH auf den anderen Rechner drauf? Ich habe doch noch gar nicht konfiguriert, dass der das darf. Und merkt dann, RSH ist gar nicht installiert, es war die SSH und die Keys waren drin. Dann rsync ist zum Beispiel eines dieser Programme, die standardmäßig RSH verwenden können. Und wenn man die RSH installiert hat, aber trotzdem SSH haben möchte, kann man eben sagen, mit -e verwendet die SSH. Und wenn die Keys drin sind, dann flutscht das auch einfach durch, ohne groß Passwort abfragen. Mit rsync kann man ganze Verzeichnisbäume synchronisieren. Das heißt, wenn man weiß, okay, ich habe hier lokal eine Kopie von meinem Projekt und habe da was geändert und will das rüber synchronisieren auf den Server. Ein Beispiel. Oder auch für Backup machen es viele. Dann Pre-Authenticated IMAP. Das ist was sehr Nettes, was glaube ich sehr bekannt ist. Und zwar, wenn man auf einem IMAP-Server einen Shell-Login hat und dort RIMAP-D aufruft, heißt das in meisten Fällen, dann bekommt man eine IMAP-Session, die nicht nach einem Passwort gefragt hat, weil man ist ja schon eingeloggt auf dem Rechner. Und auf die Art können Mutt und Pine und ich weiß nicht, vielleicht auch noch andere E-Mail-Programme sich auch einloggen. Und zwar mit dem SSH-Key, statt immer nach einem Passwort zu fragen beim IMAP-Login. Und zwar beim Mutt funktioniert das so, man muss in der Mutt-RC eine Variable setzen, Tunnel. Wie gesagt, wir sind beim Tunneln. SSH, also auf den Befehl, man kann da irgendwas machen. Wir wollen die SSH verwenden. Minus Q für Quiet gibt nicht viel Ausgabe, wir brauchen die nicht. Auf den IMAP-Server und drüben wird dann aufgerufen etcr IMAP. Ich weiß nicht, das ist der Standardpfad dafür zu sein, auch wenn es kein Config-File ist. Aber dort habe ich kennengelernt. Und in der bei Pine geht das auch. Da ist es ein bisschen mehr, was man machen muss. Wichtig ist hier vor allem, dass man dieses /secure angibt im Pfad zur Inbox und auch zur Folder Collection, wenn man seine anderen Mailboxen auch dort hat und nicht lokal. Und unten kann man eingeben SSH-Path gleich User bin SSH, wo die SSH halt liegt. Ursprünglich konnte es auch nur RSH, mittlerweile ist es auch darauf abgestimmt, dass es eben SSH direkt verwendet. Details dazu findet man in der Pine-Doku, da will ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Das ist so, wie ich es bei uns für unsere User in der Doku stehen habe. Es benutzen einige, es hat sich jetzt über die Doku noch keiner beschwert, das heißt, ich gehe davon aus, dass das für andere auch analog gilt. Je nach Setup muss man eventuell ein bisschen was anderes noch reintun. Man kann es aber auch über den Pine-internen Konfigurationseditor die Werte eingeben. Ja, und damit kann man eben wunderschön sich auf dem IMAP-Server einloggen, ohne Passwort, weil man hat ja die SSH-Keys. Und viele von den moderneren Versionskontrollsystemen unterstützen SSH auch out of the box. CVS original nimmt RSH, da muss man mit einer Umgebungsvariable, die man setzt, sagen, ich will SSH statt RSH benutzen. SVN kennt, es gibt das SVN-Protokoll und wenn man ihm sagt, das Protokoll heißt SVN plus SSH, dann weiß es, ich muss SVN über SSH sprechen und ruft dann SSH entsprechend auf. Und auch das, da SVN ist nicht ganz so schlimm wie CVS, aber SVN braucht beim Commit zum Beispiel oder bei einem Checkout halt auch wieder die Verbindung. Und mit SSH-Keys fragt es gar nicht nach dem Passwort, sondern nutzt die einfach. Git und Mercurial, kurz HG, verwenden SSH genauso für Remote-Repositories. Ich bin mir nicht sicher, ob es sogar Default ist, wenn man einfach nur Username mit Hostnamen angibt. Es gibt sicher auch noch andere Versionskontrollsysteme, die das ebenfalls können. Ja, so viel mal zu den Anwendungen, die SSH direkt nutzen können. War das eine Frage, oder? Nee. Dann X-Anwendung tunneln, ich hatte es vorhin schon gesagt. X-Anwendung kann man problemlos auch auf einem anderen Rechner anzeigen, aber die gehen dann unverschlüsselt übers Netz. Port ist, glaube ich, 6000 in den meisten Fällen. Und im Normalfall will man auch die Daten verschlüsselt haben, wenn man jetzt gerade, Beispiel von vorhin, ein Firefox auf einem anderen Rechner startet und dort sich auf irgendeiner Webseite dann einloggt, das Passwort möchte man auch nicht im Klartext über das Netzwerk gehen sehen. Und entsprechend, SSH hat den doch sehr häufigen Fall direkt eingebaut. Man kann automatisch den passenden Tunnel einrichten lassen und es setzt auf der anderen Seite die Display-Variable, in der drin steht, auf welchem Monitor sozusagen die Anwendung starten soll, automatisch. Und eben die Option dafür ist minus groß X, weil bei X11, das X wird auch immer groß geschrieben, so kann man sich das vielleicht merken, oder man setzt eben in der SSH/config forward X11 yes. Allerdings heutzutage wird X-Server normalerweise nicht nur einfach die Display-Variable genommen und alles, was die Display-Variable verwendet, kann eben drauf zugreifen, sondern es gibt eine Datei .xAuthority, da steht drin, im Prinzip anhand von, sie nennen es auch Cookies, kleinen Keksen, welche Rechner verbinden dürfen, beziehungsweise welche, von wo aus man verbinden darf. Und das minus Y, muss man sich vorstellen, als x plus 1, also x und noch ein bisschen mehr. Das sorgt dann dafür, dass auch in diese Datei der richtige Wert reingesetzt wird und man dann darauf zugreifen kann und die Anwendung alle Features nutzen kann und nicht nur die Basics. Ich weiß zum Beispiel, Emacs ohne minus Y macht ja heutzutage einfach Ärger, wenn man ihn nur mit minus groß X über SSH tunnelt. Hat einen kleinen Nachteil, das minus Y. Wenn irgendjemand Zugriff auf diese .xAuthority-Datei hat, die auf dem anderen Rechner liegt oder angelegt wird, dann kann derjenige trotzdem auf das X-Display von meinem Rechner zugreifen. Zugreifen heißt insbesondere auch mitschnüffeln. Also es gibt Programme, dem sagt man, wo der X-Server sitzt sozusagen, und wenn der irgendwie Zugriff drauf hat, sei es eben über Zugriff auf so eine Datei oder weil er komplett offen ist, kann dann jeden Tastendruck auf dem anderen Rechner, also bei mir auf dem Laptop oder so, könnte er dann mitlesen. Das heißt, deswegen trustet, man sollte es nur verwenden, wenn man auf dem anderen Rechner dem Admin, also vor allem dem Admin, traut. Wenn man es ganz abschalten will, weil man auf der anderen Seite, weil man A es nicht braucht oder auf der anderen Seite gar nichts traut, dann kann man mit minus klein x oder forward x11 das abschalten. Standard ist, glaube ich, je nach Distribution aus. Ich glaube, bei Debian ist es standardmäßig an, wenn ich mich an die Mainpage richtig erinnere. Ich bin mir nicht sicher, aber irgendwo, es gibt eine Option, die in der OpenSSH standardmäßig aus ist, die bei Debian standardmäßig an ist. Ich meine, es wäre die, aber ich bin mir nicht 100% sicher. Am besten, man sorgt selber dafür, dass man weiß, dass man es reinschreibt und weiß, was genau gemacht wird. Einzelne Ports tunneln. Manchmal will man einfach entweder eine Netzwerkverbindung, die keine Verschlüsselung unterstützt, verschlüsselt haben, oder man möchte eine Verbindung auf einen Rechner haben, der nicht direkt mit dem Internet verbunden ist, sondern über irgendein Gateway oder hinter einer Firewall sitzt. Und Ports, das sind im Prinzip von, in der Unix-Welt sind es 65.000 paar zerquetschte. Jeder Port hat so, also jede Anwendung hat so seine Nummer, seine Portnummer, die es verwendet. Das heißt, HTTP, das Protokoll, aus dem das Web besteht, ist Port 80, SSH ist auf Port 22, und ja, wenn man so einen Port, so eine Netzwerkverbindung auf so einen Port weiterleiten will, kann man das auch mit der SSH machen. Wenn man so einen Port Weiterleitung macht, ist sie standardmäßig nur von Localhost erreichbar. Also man kann, macht einen, auf der einen Seite von dem Tunnel macht man sozusagen einen Port auf, da hört dann die SSH auf diesem Port, und auf der anderen Seite kommt es dann raus vom Tunnel. Und wenn man minus G als Option dazu nimmt, dann geht das von überall, nicht nur vom lokalen Rechner. Das heißt, ich kann sozusagen eine ganze Ladung Rechner, die bei mir im LAN auch auf den Rechner Verbindung öffnen können, Tunnel. Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich das einfach mal mit Kreide anzeichnen, was ich da gerade erzähle, aber ich sehe keine Mist. Wo? Ja, okay. Habe ich es irgendwie einigermaßen verständlich rübergebracht, was ich meine mit Ports-Tunnel? Sonst, ich habe nachher noch ein paar Beispiele, vielleicht wird es dann klarer. Wenn ich auf einen Port auf dem Rechner, auf den ich zugreife oder dahinter, auf dem ich mich einlogge oder dahinter zugreifen möchte, dann nehme ich minus L, dann leite ich von hier aus, mache ich einen Tunnel auf einen anderen Rechner, hinter dem Rechner, auf dem ich mich einlogge. Mein Beispiel hier wäre einfach, ich habe zum Beispiel zu Hause in meinem LAN einen Proxy stehen, den ich benutzen möchte, vielleicht weil der Werbung rausfiltert. Oder weil ich einfach nicht möchte, dass da, wo ich jetzt bin, zum Beispiel irgendwo in einem offenen WLAN, dass alle mitlesen können, wo ich so rumsurfe. Dann kann ich mich nach Hause verbinden auf meinen Heimrouter, der von außerhalb, also vom Internet her erreichbar ist, aber halt nur der Router ist erreichbar. Und da logge ich mich per SSH ein und sage hier lokal auf Port 8080, mache einen Tunnel auf meinen Proxy zu Hause. Der läuft auch auf Port 8080. Und wenn ich dann in meinem Webbrowser als Proxy Localhost Port 8080 eingebe, dann verbindet der auf Localhost Port 8080, also meinen Laptop. Dort hört dann die SSH, sagt, oh, da kommt eine Verbindung rein, geht durch den Tunnel durch, den sie aufgebaut hat, und am Ende des Tunnels kommt die raus und geht auf meinen Proxy zu Hause, und der macht dann die eigentliche Verbindung zum Webserver auf, von dem ich die Webseite haben möchte. So, das Ganze geht auch andersrum. Beispiel zum Beispiel, ich habe einen Firmenrechner, wo ich irgendeine Anwendung gestartet habe oder was auch immer, oder wo der Kollege dran sitzt, und ich sitze jetzt hier mit meinem Laptop am Chemnitzer Linux-Tagen, habe dort eine Anwendung drauf und muss ihm irgendwie was zeigen an dieser Anwendung. Diese Anwendung läuft bei mir auf Port 8001, Und der Kollege auf dem Firmenrechner möchte auf den, jetzt muss ich schauen, dass ich die Ports nicht durcheinander kriege. Ja, so rum ist es sein. Also ich habe bei mir lokal auf dem Laptop auf Port 8001 eine Anwendung laufen, die ich dem Kollege in der Firma zeigen möchte, wo er irgendwie mit dem Webbrowser drauf zugreifen soll oder sonst wie. Und ich sitze hier aber hinter einer Firewall. Wenn man hier auch rausgeht mit irgendeiner Anwendung, das kommt dann alles von, ich habe es nicht gesehen, proxy.kick.tu Chemnitz oder so raus. Und klar, wenn er da von außen irgendwo auf Port 8001 auf dem Rechner geht, ne, geht nicht durch. Aber wenn ich eine SSH auf einen Rechner in der Firma mache und er dann dort auf dem Firmenrechner auf Localhost 8000 geht, dann kommt das durch den Tunnel, den ich in die Richtung aufgemacht habe, geht der Port in die andere Richtung zurück, also der Tunnel, und kommt dann bei mir auf dem Rechner raus und geht dann dort auf meinen Port 8001. Und der Kollege in der Firma kann hier an Chemnitzer Linux sagen, auf meinem Laptop die Anwendung angucken, ohne dass er irgendwie mit der Firewall von der TU Chemnitz zu tun hatte. So, und das Ganze nochmal mit Beispiel -G. Wenn jetzt nicht nur der Kollege auf dem einen Firmenrechner das machen möchte, sondern die ganzen anderen Kollegen an den Nachbarrechnern auch noch, dann sage ich halt -G, dann können im Firmennetzwerk, das halt auch irgendwo hinter einer Firewall sitzt und von außen nicht drauf kommt, alle Rechner auf seinen Firmenrechner und darüber dann über den Tunnel auf meinen Laptop zugreifen. Eben, alle Rechner, die den Firmenrechner erreichen können, können aber halt dann auch auf meinen Laptop zugreifen. Das sollte man immer bedenken, wenn man die Option -G verwendet. Aber manchmal ist sie einfach nützlich, aber per Default eben nur Localhost kann drauf zugreifen. So, jetzt haben wir trotzdem noch so den Fall, ich bin ja an Chemnitzer Linux-Tagen, hier ist ein offenes WLAN, unverschlüsselt. Ich will trotzdem nicht, dass jeder mitzieht, wo ich surfe. Wenn ich aber jetzt zu Hause keinen Proxy habe, sondern einfach bloß einen Rechner, wo eine SSH draufläuft, das reicht schon vollkommen aus. SSH kann man nämlich als SOX-Proxy benutzen. Fast alle Webbrowser können das heutzutage. Und zwar mit der Option -D. 1080 scheint ein üblicher Port dafür zu sein. Und ich sage einfach SSH-D 1080 auf meinen Rechner zu Hause und sage in meinem Webbrowser, ich habe einen SOX-Proxy, Version 5, glaube ich, und der läuft auf Localhost Port 1080. Und jetzt kommt mein Webbrowser und sagt, okay, lieber Port 1080 auf Localhost, ich möchte jetzt eine Verbindung zu www.hastenichtgesehen.de aufmachen und dann schickt er diese ganze Information, ich möchte diese Verbindung aufmachen zu dem Rechner mit Port 80 an den SOX-Proxy. Der baut eine Verbindung auf durch den Tunnel durch und geht auf der anderen Seite raus und von dort aus dann auf www.hastenichtgesehen Port 80. Und das geht mit beliebigen Hostnamen, weil ich muss den Hostnamen nicht angeben. Das macht der Webbrowser, der mit dem SOX-Proxy spricht. Das gleiche geht für viele IRC-Programme, können das auch. Und wenn man ein Programm hat, das nicht kann mit so einem SOX-Proxy umgehen, dann gibt es unter Linux das Programm tsox. Das biegt die Umgebung, unter der das Programm dann nachher startet, so um, dass jede Netzwerkverbindung, die TCP-IP ist und von diesem Programm gestartet wird, intern von tsox umgebogen wird auf den SOX-Proxy. Nur eins muss man beachten, das sind, ja, alle TCP-Verbindungen scheinen dann von dem Rechner auszukommen, aber DNS-Anfragen werden nicht getunnelt. DNS ist in heutiger Zeit im Normalfall immer UDP und ein SOX-Proxy kann nur TCP-Verbindungen, also Verbindungen, die einen Handshake haben und dann erhalten bleiben, werden UDP, das sind einzelne Pakete ohne irgendeinen Verbindungsstatus. Da geht ein Paket raus und wenn keins zurückkommt, kommt halt keins zurück. Wird halt nochmal eins rausgesendet, bis eins zurückkommt, aber eben. Das geht nicht durch den Tunnel. Das heißt, man sieht schon noch, ich habe mit www.hastenichtgesehen.de habe ich wissen wollen, welche IP-Adresse der Rechner hat, aber man hat nicht gesehen, welche Webseite ich dort, also welche Unterseite ich aufrufe oder dass ich gar eine Webseite dort aufrufen möchte. Könnt ihr auch eine SSH auf www.hastenichtgesehen.de machen wollen oder so. Aber trotzdem, also wenn man dann auf irgendwelche nochmal einschlägigen Seiten kommt, das kann man dann trotzdem rausfinden. Deswegen gibt es eben auch noch ab Version, oh, da habe ich vergessen, die Version 4.3 ist es. Vergessen, die Version einzutragen. Kann auch mit den sogenannten TUN-TAP-Devices komplette Netzwerkverbindungen tunneln. Das ist wirklich wie ein kleines VPN. Da geht dann auch eben DNS, UDP geht da drüber. Diese TonTap-Devices gibt es auf Linux, NetBSD, ich weiß nicht, wie es bei FreeBSD aussieht, ich glaube auch. Und eben, das Tunnel auch UDP-DNS, ist aber langsam, weil es geht dann wirklich eine TCP-Verbindung, wird durch eine andere TCP-Verbindung getunnelt. Das heißt, TCP hat ja eine eingebaute Zuverlässigkeitsfunktion. Wenn ein Paket nicht angekommen ist, dann wird es nochmal gesendet. Und das Problem ist, diese Funktionalität, die kostet Zeit und auch ein bisschen Bandbreite. Und die haben wir jetzt zweimal hintereinander. Das heißt, es wird für jedes Paket zweimal geschaut, ob das wirklich angekommen ist. Das macht es ein bisschen ineffizient. Und Problem, es braucht Root-Rechte, zumindest heutzutage noch, auf beiden Seiten. Das heißt, man muss auf dem lokalen Rechner Root-Rechte haben und auf dem Rechner, zu dem man den Tunnel aufbaut. Und man muss nachher noch die Routing-Tabellen von Hand oder mit Skripten anpassen, damit auch wirklich die entsprechenden Verbindungen da durchgehen. Das alles ist ein bisschen viel, deswegen will ich da nicht näher drauf eingehen. Steht alles in der SSH-Manpage drin, wie es geht. Die passenden Skripte dazu finden sich zum Teil in Blogs. Ich kenne keine Umgebung, wo das automatisch komplett alles vollständig machen kann, deswegen will ich da jetzt nicht weiter eingehen. So, jetzt habe ich eine SSH-Verbindung aufgebaut, wohin auch immer. Und dann passiert es plötzlich, ich drücke Enter, will dann in ein Skript aufrufen, das zum Beispiel bei mir im Home-Verzeichnis, im Unterverzeichnis bin liegt und tippe tilde slash bin und die Tilde ist verschwunden. Kommt nicht an. Warum? Eine Tilde direkt nach einem Enter ist ein Escape-Zeichen für die SSH und wird von der SSH abgefangen. Und zwar, wenn man wirklich eine Tilde direkt nach einem Enter tippen will, muss man zwei Tilden tippen. Also Enter, Tilde, Tilde, slash bin, slash Programmname, würde dann das sein, was ich eigentlich tippen müssen. Warum das? Man will vielleicht mit der SSH kommunizieren, aber so Sachen wie Ctrl-C oder Ctrl-Z, die sollten eigentlich durch die SSH durchgereicht werden auf die andere Shell, auf den anderen Rechner, weil da braucht man die ja auch. Und deswegen gibt es eben dieses Tilde-Escape und da gibt es ein paar nette Sachen, zum Beispiel Tilde-Punkt. Wenn man Enter, Tilde-Punkt eingibt, dann ist die SSH-Verbindung sofort abgebrochen. Das ist manchmal praktisch, wenn zum Beispiel gerade die Netzwerkverbindung abgebrochen ist und man neue SSH neu aufbauen will, aber der immer noch versucht, mit der alten Verbindung, über die alte Verbindung zu kommunizieren und nicht sofort merkt, dass die Verbindung abgebrochen ist. Oder wenn man zum Beispiel noch einen Tunnel offen hatte, für eine X-Anwendung oder sonst was, und der noch nicht geschlossen ist und man die Verbindung trotzdem abbrechen will, weil die SSH wartet, bis die letzte Verbindung, sei es Tunnel oder Shell, sich beendet hat, kann man das mit Tilde Punkt nach dem Enter abbrechen. Manchmal will man aber nicht abbrechen, sondern einfach bloß kurz mal schnell auf die aktuelle Shell, auf der man der SSH aufgerufen hat. Dann kann man Enter, Tilde, Ctrl-Z drücken. Ctrl-Z ist normalerweise das, was ein Programm anhält und die Shell wieder freigibt. Hier ist es halt die Tilde noch davor. Und wenn man sie weiterlaufen lassen will, kann man nachher FG mit Foreground, wie jedes andere Programm, das man mit Ctrl-Z angehalten hat, wieder weiterlaufen lassen. Man muss dann eventuell nochmal Enter drücken, um nochmal einen Prompt zu kriegen, aber im Großen und Ganzen kann man kurz auf die lokale Shell gehen damit. Und dann gibt es noch einen Fall, wenn man zum Beispiel eben noch einen SSH-Tunnel offen hat, aber die Shell schon, also die SSH-Verbindung mit der Shell nicht mehr braucht, dann loggt man sich aus, zum Beispiel mit Exit oder Logout, und dann bleibt natürlich einfach, es kommt kein Prompt, weil der Tunnel noch offen ist und genutzt. Und dann kann man mit Tilde Kaufmanns und die SSH in den Hintergrund schieben, dann läuft die SSH noch weiter. Und man kann aber die Shell wieder benutzen und sie ist auch nicht angehalten, sondern sie läuft einfach im Hintergrund weiter. Der Tunnel ist noch offen, bis er sich halt beendet. So, dann gibt es noch zwei kleine netten Sachen. Es gibt sogar eine Hilfe da drin. Mit Tilde Fragezeichen kriegt man eine Hilfe. Das heißt, er zeigt alle Optionen an, die man mit Tilde erreichen kann. Es sind ein bisschen mehr, als ich hier zeige, aber nicht alle sind so simpel und einfach. Und ja, das war's schon. Es gibt noch Tilde Doppelkreuz, das listet alle Tunnels auf. Ja, bin noch ein bisschen erkältet, deswegen nicht ganz optimal die Stimme. Nette Tools drumherum. Es gibt viele Tools, die zusammen mit SSH, also die entweder die SSH, sagen wir mal, um nützliche Zusatzfeatures erweitern oder einfach mit SSH sehr gut funktionieren. GnuScreen ist eins davon. GnuScreen kann 1000 Sachen, man kann Stunden drüber erzählen, vor allem Sven kann das sehr gut. Er hat schon ganze Vorträge drüber gehalten. Ich will nur ganz kurz das Wichtigste zeigen, nämlich das, was man mit der SSH häufig braucht. Und zwar, wenn man Screen startet. Screen, es macht sozusagen einen virtuellen Rahmen um eine Shell und so mit einer Sollbruchstelle. Man kann nachher eine Shell oder ein Shell-Programm weiterlaufen lassen, ohne wirklich mit die Shell irgendwo offen zu haben. Das heißt, wenn man eine SSH auf den Rechner macht, startet dort drüben Screen, dann kommt kurz so ein Splash-Screen und dann hat man wieder seine Shell. Also eine neue Shell, genauer gesagt. Und wenn man dann die SSH-Verbindung zum Beispiel mit Tilde-Punkt abbricht, dann läuft das Programm und die Shell, was man auch immer dort gestartet, auf dem anderen Rechner einfach weiter. Es bricht nicht ab, sondern nur die Verbindung ist abgebrochen. Wenn man wieder, wenn man ein einzelnes Programm, zum Beispiel IRSI, IRClient, sehr beliebt bei Leuten, die immer online sein wollen, kann man Screen und IRSI und dann wird direkt ein IRSI im Screen gestartet und der läuft immer weiter, egal ob man SSH verbunden ist oder nicht. Wenn man nachher zum Beispiel freundlich abhängen will bei Screen, so wie man hier bei die Tilde bei der SSH hatten, bei Screen ist Ctrl A das das Sonderzeichen, das abgefangen wird, mit Ctrl A, Ctrl D für Detach, für Abhängen, kann man das Screen sozusagen in den Hintergrund schieben. Nein, in den Hintergrund schieben ist falsch. Aber eben abhängen, die Shell, die im Screen läuft, von der aktuellen Shell. Und dann Screen Detach steht dann auf der Kommandozeile, also in der Ausgabe. Und hat wieder eine Kommandozeile. Und kann dann zum Beispiel noch einen anderen Befehl absetzen und dann die SSH-Verbindung oder bannen oder sich ausloggen. Und wenn man nachher wieder reattachen will, also sich wieder verbinden mit dem Screen, dann tippt man Screen mit minus R. Und dann hat man einfach da, wo man vorher das andere Programm verlassen hat, oder vielleicht ist auch in der Zwischenzeit weitergelaufen, sieht man wieder. Und das ist einfach saupraktisch, wenn man irgendwo unterwegs ist, die Netzwerkverbindung ist nicht so super, man will aber irgendeinen langen Compile-Job anstoßen zum Beispiel. Früher war es immer so, man hat den Compile-Job angestoßen per SSH und dann, oh scheiße, ich muss jetzt aber gehen, muss den Laptop zumachen, dann geht die SSH Verbindung weg und dann ist der Compile-Job auch nicht durchgelaufen. Mit Screen passiert das einfach nicht mehr. Man startet das Screen, startet da drin den Compile-Job und loggt sich aus und wenn man wieder in der Firma oder zu Hause ist, verbindet man sich wieder per SSH und ruft das Screen wieder auf und der Compile-Job ist wahrscheinlich fertig. Manchmal hat Screen noch nicht gemerkt, dass die Verbindung abgebrochen ist und sagt, nee, du, das andere Screen, das ist noch verbunden mit irgendwas, das gebe ich dir jetzt nicht. Dann kann man noch minus D für auch Detach wieder sagen, dann wird das andere Screen abgebrochen. Die andere Verbindung wird abgebrochen. Wenn dann wirklich noch eine offen war, dann sieht derjenige halt, Screen has been detached remotely. Gibt es noch eine Variante? Man kann auch auf den Screen draufschauen, ohne dass man die andere Verbindung abbricht oder er meckert, dass da eine andere Verbindung dran ist. So können zum Beispiel zwei Leute, der eine jetzt hier in Chemnitz, der andere vielleicht an der TU Berlin, auf den Rechner an der ETH zugreifen und sehen beide das gleiche, zum Beispiel diesen Compile-Job. Und das mit Screen-X. Ja, so viel zu Screen. Ich weiß, Sven, man kann noch tausend Sachen mehr erzählen, aber ich habe nicht mehr viele Minuten. Auto-SSH ist noch nett. Das Netzwerk hier an den Linux-Sagen ist ein bisschen überlastet. Die SSH-Verbindung bricht irgendwie alle paar Minuten mal ab. Dann muss man sie wieder von neuem aufmachen. Gut, man hat Screen, SSH und dann tippt man noch Screen-RD hinten dran. Geht alles, aber eigentlich ist das nervig. Das will man automatisiert haben. Auto-SSH minus T, weil Screen braucht auf der anderen Seite ein Terminal, mit dem es verbinden kann. Screen minus groß R, groß D. Groß R heißt, entweder da ist ein Screen schon am Laufen, dann attached, also verbinde mit dem, oder wenn nicht, mach ein neues. Und minus groß D heißt, wenn da schon jemand verbunden ist, tu nicht nur die Screen-Session dort deaktivieren, sondern tu ihn auch gleich ausloggen. Und mit dem Befehl, egal ob ich keinen Laptop in Suspend machen, nachher wieder aufklappen und das Auto-SSH merkt, oh, die SSH-Verbindung ist zusammengebrochen, wegen dem Suspend oder Netzwerkverbindung oder eine U-Bahn durchs WLAN durch und ein paar Sekunden und sie ist wieder da, an der Stelle, wo ich vorher gearbeitet habe. Sind vielleicht ein paar Buchstaben, die ich getippt habe, verloren gegangen, aber nicht viel mehr. Ja, das war es eigentlich auch schon zur Auto-SSH. Sie funktioniert dadurch, dass sie zwei Tunnel in beide Richtungen macht und da regelmäßig Daten durchschickt. Und wenn die Daten nicht ankommen, bricht sie die Verbindung ab und baut sie neu auf. SSHFS, ich weiß nicht, wer schon mal was von Fuse gehört hat. Das ist das User Space File System. Weiß ich schon nicht mehr, verstehen. Jedenfalls kann man damit ein Verzeichnis auf einem anderen Rechner, wo man SSH-Zugriff drauf hat, lokal mounten. Ich könnte zum Beispiel jetzt meine Musiksammlung, die irgendwo zu Hause auf dem Rechner liegt, mache ich eine SSH drauf, nein, rufe ich SSHFS auf, sag, ich will Username @ mein Rechner zu Hause, Doppelpunkt Verzeichnisname wie bei SCP und das will ich lokal mounten auf / SSH Home zum Beispiel. Und es funktioniert genauso transparent. Also der Mount Point sieht, wenn nachher benutzt, gleich aus, aber die Technik ist eine komplett andere. Außer es ist eben wirklich ein Mount Point. Und mit Fuse kann halt auch ein User diesen Mount Point oder das mounten. Und damit kann ich, also hier ist eben das Beispiel. Und der lokale Mountpoint ist Home auf Rechner im aktuellen Verzeichnis. Danach kann ich dann einfach CD Home auf Rechner machen und ich sehe das Verzeichnis Home, mein Konto von dem Rechner, Rechner. Ja. Und also ich finde es immer praktisch, wenn ich auf meinem EEPC, der hat man gerade 4 GB Speicherplatz, da will ich nicht meine Musiksammlung drauf haben, aber ich kann trotzdem die Musik hören mit dem MP3-Player, als wäre es lokal auf der Platte. Es gibt viele, viele andere nützliche Anwendungen. Ich benutze für sowas Banales wie MP3s hören auf dem Rechner, der keinen Platz hat. Ja, das war es eigentlich auch schon zum SSHFS. Dann SSH ist nicht nur Unix-Sache. Wer Windows benutzt, aber auf einen Rechner mit SSH zugreifen will, der hat viele Möglichkeiten. Die, sagen wir mal so, die umfangreichste ist Zygwin. Zygwin ist eine Umgebung, die, sagen wir mal, für Programmierer das bereitstellt, was so jedes Unix-System bereitstellt, nur für Windows. Und liefert auch eine ganze Menge Programme schon mit, unter anderem die OpenSSH, auch den Server. Das heißt, damit kann man auch auf Windows einen SSH-Server installieren und starten. Auf XP geht es ein bisschen leichter, Vista ist ein bisschen komplizierter, aber es geht. Wir machen an der ETH unter anderem Backup von Windows-Rechnern damit, weil das ist viel einfacher, eine Firewall für eine SSH aufzumachen. Braucht bloß Port 22. Als einen entsprechenden Share freigeben und die Benutzerberechtigung zu konfigurieren. Oder eben man hat eine SSH-Kommandozeile, dann halt auch auf Windows. Wer lieber nicht die Kommandozeile hat, sondern ein bisschen was GUI-mäßigeres, der ist mit PuTTY sicher recht gut bedient. Das ist ein freier SSH-Client für Windows und andere Betriebssysteme. Komme ich später noch dazu. Der hat auch es gibt noch das WinSCP. Das ist ein SCP-Client, das ist das Programm, das kann SCP mit SSH-Servern Dateien hin und her kopieren, mit einer schönen Drag-and-Drop-Oberfläche. Man hat so zwei Panels, auf der einen Seite hat man lokalen Dateien, auf der anderen Seite den anderen Rechner mit den Dateien und kann dann per Drag-and-Drop über SCP Dateien hin und her schieben. Verwendet als Kern unten drunter auch das PuTTY. Dann gibt es Dropbear, das ist ein SSH-Server und Client. Sehr, sehr kompakt, kann lang nicht alles, was SSH, die OpenSSH kann, aber doch sehr viel davon. Gibt's fürs iPhone, für Apple TV, für die Dreambox Videorekorder, für viele Network Attached Storages und auch für Router. Also ich habe zu Hause so einen kleinen Asus Router, WLAN Router und da kann ich eine SSH drauf machen. Da läuft ein Dropbear drauf und kann dann zum Beispiel irgendwie Routing-Tabellen rumschrauben oder sonst irgendwas machen. Dann gibt es noch für die PlayStation Portable von Sony gibt es eine Variante, also ja im Prinzip auf Dropbear Quellcode aufbauend auch ein SSH-Client, also man kann sich nicht drauf einloggen, aber man kann von der PlayStation Portable, die hat WLAN, kann man sich zum Beispiel auf seinen Rechner zu Hause einloggen, wenn man irgendwo ein offenes WLAN findet. Und das will ich kurz vorführen, es gibt für Handys, Symbian-Handys, so zum Beispiel die meisten Nokia, ich weiß nicht, wer hatte, glaube ich, Sony früher noch Symbian, aber vor allem für die Nokia-Rechner gibt es einen SSH-Client und den will ich jetzt mal kurz vorführen. So, und zwar, schauen wir mal. So. Was ist das?
So, jetzt solltet ihr gleich, ja, ihr seht mich, hier, hallo. Und jetzt machen wir hier mal das Putty auf. Das sieht so aus. Also ich habe jetzt hier ein paar Rechner konfiguriert. Ich logge mich jetzt mal auf dem ersten oben ein. So, jetzt suche ich mir ein WLAN. Ah, kein Linux-Tag-WLAN hier. Hey, Leute. Noch auf neuer Versuch. Hallo, findet ihr WLAN? Jetzt hat's Linux-Tag. Ha, okay, gut. Connecting to Network. Sieht man hier ein bisschen was, ne? Man sieht nicht wirklich viel. So, jetzt fragt er mich nach dem Passwort. Das zeige ich euch jetzt nicht, weil ich muss ja mit T9 das Passwort eintippen. Und da sieht man für einen kurzen Moment natürlich die Buchstaben. So. So, und ich hoffe, man sieht jetzt ein bisschen was, wenn ich es länger hinhebe. Hier, so, jetzt ist hier unten ein Prompt, der sieht so ähnlich aus, wie den ihr vorher gesehen habt. Ihr seht vielleicht irgendwo kurz, es ist ein Debian GNU Linux, wo ich mich eingeloggt habe. Und oben seht ihr, es ist ein PuTTY und es ist halt auf meinem Mobiltelefon, so wie ich hier das gerade auch noch als Maus für die... Ah, so hier ganz kurz. Wer neugierig ist, ich kann es auch nachher hier nochmal vorne zeigen. Es war jetzt einfach mal ein Versuch, wie man diesen Bildschirm hier auf den Beamer kriegt. Die erste Idee war einfach M-Player starten und die Webcam vom Laptop benutzen. So, gehen wir zurück im Vortrag. Jetzt muss ich hier noch mich wieder ausloggen zu Hause. Ja. Ja, ich bin auch gleich fertig. Das war im Prinzip schon. Danke. So, jetzt ein Vortragspräsentationstool. Tut die Maus wieder? Ja, die Maus tut wieder. Okay. Gut, Verbindungen kastrieren, ich zeige es ganz kurz. Man will oft irgendein Programm aufrufen lassen von irgendjemandem, den man eigentlich nicht kennt. Per Web ist das zu aufwendig und fehleranfällig, da muss man mit CGI rumschlagen und schauen, dass die HTTP-Header richtig sind. Man kann in die Authorized Keys vor den SSH-Key noch Sachen schreiben, die dann den SSH-Key einschränken. Zum Beispiel Command gleich Blafasel und dahinter den Key. Und wenn sich dieser Key einloggt, wird nur Blafasel ausgeführt, sonst nichts, egal was derjenige ausführen will. Und man kann einschränken auf bestimmte Rechner, das machen wir beim Backup. Nur der Backup-Server kann mit diesen Keys einloggen. Man kann bestimmte Sachen disablen. Da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, aber noch ein Beispiel. Das hier ist die Codezeile von fdp.ch.debian.org, über die es von syncproxy.eu.debian.org einen Ping kriegt, dass der Mirror eine neue Kopie hat, neue Pakete drauf sind. Und dann ruft unser Server einfach hier das Programm Sync auf. Man muss noch ein bisschen Ein- und Ausgabe umleiten, damit der andere nicht drauf warten muss, bis das Programm zu Ende ist. Und auf die Weise synkt sich das Debian-Mirror-Netzwerk über mehrere Stufen hinweg. Also SyncProxy.eu kriegt das irgendwo aus den USA. Wir kriegen es von dort und wir geben es dann noch weiter an andere Schweizer Mirrors. Alles auf diese Weise. Und das Einzige, was wir gekriegt haben von den Admins von SyncProxy.eu, war der Public Key für die SSH. Sie haben den Private Key dazu uns, haben uns den Public Key gegeben, damit konnten sie bei uns einloggen. So, Zusammenfassung. SSH ist viel mehr als nur Kommandozeile woanders und sich dort einloggen. Tunneln ist nicht böse, sondern wichtig. Und SSH gibt es lang nicht nur auf Linux-Rechnern oder zu Linux-Rechnern. Ja, dann die Links. Wie gesagt, die Folien liegen unter dieser URL hier auch im Web. Es ist nicht ganz die aktuelle Version, die jetzt im Web liegt, sondern die von vor ein paar Tagen, aber ich lade das, was ich euch heute gezeigt habe, auch noch hoch. Kurz eben OpenSSH, Zygwin, Dropbear, WinSCP, PuTTY, kann man sich vielleicht leichter merken, PuTTY.org ist nur eine Seite, die hat einen Link auf die URL drüber. Dann PuTTY für Symbian, das ist unter S2, PuTTY SFnet, S2 vermutlich für Symbian S60 Second Edition. PSPSSH hat eine elendslange URL, deswegen habe ich hier sowas wie Tiny URL verwendet, weil das wäre auf zwei Zeilen hier nicht gegangen.
das Pre-Authenticated IMAP, wie es bei uns im Wiki steht, für Pine und Mutt. Und eben nochmal hier unten die URL zu dem Vortrag. Und ja, dann wäre ich eigentlich auch schon durch. Ich will noch ganz kurz ein Danke sagen an einige Leute, die mir Tipps gegeben haben und Ideen zu dem Vortrag. Unter anderem Sven habe ich hier irgendwo im Vortrag gesehen. Na, schon wieder weg. Na, da ist er doch. Genau. Aaron Toppens aus, ich glaube, Australien. Michael Probiger ist aus USA, glaube ich. Michael Prokop aus Österreich, kennen vielleicht einige von Grummel, der Linux Live CD und ja, Sven Gukas. Dann Erik Meyer für S5. Das, was ich hier gesehen habe, ist eine HTML-Seite mit ein bisschen JavaScript und ein bisschen Stylesheets. Und die ist einfach als Präsentationstool missbraucht worden durch das JavaScript. Und freie Software kann jeder in seine HTML-Dateien einbauen. Gibt's, ja, Link habe ich jetzt keinen drin. Aber wenn man nach S5 und Erik Meyer sucht, findet man es garantiert. Und Sven hat mir gesagt, ich soll unbedingt reinschreiben, wie man Feedback geben kann. Also mein Name nochmal. Ich bin hier unten am Simlink-Stand, der ist hinten links im Eck. Und per E-Mail oder Java kann man mich unter der Adresse hier auch erreichen. Oder sonst jetzt noch, wenn wir ein, zwei Minuten noch haben, bis der nächste Vortrag beginnt, hier auch noch. Ich führe auch gerne nochmal die SSH hier drauf vor. Ja, das war's dann auch. Also.